Die Leute, die er getroffen hat, waren verwirrt, gefährlich, geschockt, betrunken, schwer verletzt, tot. Dass er dabei Humor entwickelt hat, ist ungewöhnlich oder vielleicht ein Resultat daraus. Ich freue mich, dass er da ist. Kabarettist bzw. Kibarettist Norbert Janitsch. Ich frage Sie gleich, ist das normal unter Anführungszeichen? Ist es die Regel, dass Kriminalbeamte Humor entwickeln oder haben?
Dass sie Humor entwickeln, ist normal, wenn auch oft auch einen sarkastischen. Normal ist es nicht, diesen auf Bühnen zu bringen.
Mhm. Ja, wie ist es dann dazu gekommen? 40 Jahre bei der Polizei? Länger?
Eine logische Folge dessen, was sich in diesen 40 Jahren alles angehäuft hat. Eine der Möglichkeiten, das anzusprechen, ist eben eine Kabarettbühne. Und es gibt Stoff in unendlichem Ausmaß dafür.
Dürfen Sie das? Müssen Sie das vorher nicht irgendwie mit Vorgesetzten abstimmen, dass Sie da einfach auf die Bühne gehen und Witze machen? Über Kriminelle, aber auch über die Polizei.
Ich wüsste nicht, was dabei verboten wäre. Es tun ja andere auch.
Ja.
Aber ich hatte das auch nicht abzustimmen und meine Vorgesetzten wären auch selbst, nehme ich jetzt einmal an, von sich aus nie auf die Idee gekommen, es abzustimmen. Die Regelwerke, dieses Kabarett als Nebenbeschäftigung zu melden, habe ich natürlich eingehalten und auch alle anderen maßgeblichen Bestimmungen dafür.
Mhm. Hat es irgendwie einen Auslöser gegeben, wo Sie gesagt haben, so, jetzt mache ich das, jetzt schreibe ich ein Programm, jetzt gehe ich auf die Bühne und ziehe das durch?
Na, ich habe das ja immer schon in mir getragen. Das häuft sich ja an und dieses Gefühl zu haben, Kabarett machen zu können, hatte ich ja immer schon.
Das heißt, Geschichten erzählt irgendwelchen
Leuten, ja? Es gibt ja viele Kabarettisten, die sich nur darin von anderen Kabarettisten unterscheiden, dass sie eben auf keiner Bühne stehen. Und so war es auch bei mir im Wesentlichen. Es war dann lediglich die Mutfrage, es im Alter von 58 Jahren zu wagen, mich hier öffentlich quasi nackt auszuziehen auf einer Bühne. Mhm. Und das ist es ja letztendlich.
Woher kommt der Stoff? Ich hab ein bisschen was gesehen, da geht es darum, wie sich Polizisten am Schießstand verhalten und die Wirkung der Waffe unterschätzen und ein bisschen hin und her. Zittern, Innenminister werden durch den Kakao gezogen. Woher kommt der Stoff?
Ja, der Stoff liegt so vor mir, als würden sie einen vollen Tümpel Fische herausfangen. Es ist auf jeden Fall mehr drinnen, als in 2 Stunden überhaupt präsentierbar ist. Ich habe nur jene Fische gewählt, die keinen Rückschluss auf einzelne Personen zulassen, jemanden verletzen, jemanden bestimmten verletzen könnten. Und so gesehen ist es auch so, dass ich fast immer zu lang werde in meinen Programmen, weil mir oft während der Aufführung ja noch etwas dazu einfällt, ja. Und dann immer sehr froh darüber bin, dass ich auch manche Teile vergesse.
Wir haben jetzt ein bisschen gehört, Herr Janitsch, von Ihren Programmen, dass Sie sich da kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie erfinden nichts, Sie zeigen Dinge einfach aus einer anderen Perspektive. Was ist das Lustigste, was Ihnen in den vergangenen 10 Jahren passiert ist?
Das kann ich so gar nicht benennen, ein einzelnes Ereignis, das jetzt das Lustigste wäre, weil es schon zum nächsten den Vergleich nicht standhielte. Ich glaube, man kann das so sagen, dass das Geschäft, das ganze Kriminal- und Polizeigeschäft in sich lustig sein kann, wenn man die Fähigkeit dazu hat, es auch von dieser Seite betrachten zu können. Denn objektiv ist da überhaupt nichts lustig dran.
Na, eh. Ich meine, ich bin kein Polizist, ich bin auch kein Krimineller. Aber immer wenn ich mit der Polizei zu tun hatte, ist da nicht wirklich gelacht worden. Zwar korrekt, aber es ist nicht wirklich gelacht worden.
Ja, innerhalb der Polizei wird schon sehr viel gelacht und vor allem in den Sarkasmus hineingelacht, der ja oft auch eine sehr, sehr gute Psychotherapie ist für bestimmte Dinge, die es sonst nicht leicht zu verarbeiten gäbe.
Das heißt, ein Tatort, wo vielleicht Menschen tot herumliegen, da kann sein, dass ein Scherz gemacht wird.
Am Tatort selbst vielleicht weniger, weil dort die Arbeit zu sehr konzentriert abzulaufen hat, ja. Aber in der Nachbereitung durchaus. Ja.
Weil irgendwas raus muss?
Weil irgendwas raus muss und weil sich ja oft auch eine gute Pointe bietet, wenn man, wie schon gesagt, in der Lage ist, es auch anders sehen zu können.
Mhm. Was sagen eigentlich Ihre Kollegen zu Ihrem Beruf? Sie spielen ja auch manchmal vor Polizistinnen und Polizisten. Wie war da die Rückmeldung?
Die Rückmeldung war so, dass ich viele, insbesondere meiner kriminalistischen Kollegen in ihrer Lebensgeschichte abgeholt habe und ihnen ihre Lebensgeschichte wiedergegeben haben, wo sie auch darüber lachen konnten. Das so, ich sage auch immer, Kriminalisten und Polizisten lachen anders wie das übrige Publikum, weil ich sie eben an ihrer Betroffenheit abhole, während das unter Anführungszeichen normale Publikum das einfach sonst lustig findet.
Hat jemals jemand zu Ihnen gesagt, wehe, du nimmst es in dein Programm?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich bekomme ständig irgendwelche Vorschläge, etwas ins Programm hineinzunehmen. Und so gesehen ergäbe sich dann ein Stoff wahrscheinlich für 20 Kabarets.
Inspektor gibt es heute keinen, es gibt dann Oberstleutnant Norbert Janitsch ist bei uns. Welches Klischee über Polizisten ärgert Sie am meisten?
Welches was?
Welches Klischee?
Welches Klischee? Das Klischee der Unterstellung, vorurteilhaft zu sein. Das ist das, was mich am meisten ärgert, weil es in den wenigsten Fällen stimmt. Es ist nichts anderes wie eine Verkürzung des Ermittlungsweges.
Was ich bei Polizisten, mit denen ich zu tun hatte, privater Natur festgestellt habe, ist erhöhte Wachsamkeit. Also so eine bestimmte Art von alarmiert sein, die Augen gehen öfters links, rechts und die Fragestellung bezüglich privater Dinge ist oft sehr abwartend. Was sagt er? Täuscht mich mein Eindruck, dass man das lernt?
Nein, Eindruck täuscht sie nicht. Ja. Das ist genauso. Wahrscheinlich ist die Wahrnehmungskomponente bei Polizisten eine ganz, ganz andere. Also wir schauen in zwei Welten hinein, wenn der eine Polizist ist und der andere, sage ich mal, normaler Zivilist ist. Mir fällt immer wieder auf, dass mir Dinge im Straßengeschehen auffallen, wo andere den Kopf schütteln, wieso ich dorthin schaue und nicht anderswo. Und vor allem, was ich daraus interpretiere.
Sie meinen eine Abweichung von der Norm?
Wenn in einer Personengruppe, Bahnhofssituation, ja, jemand anders dort steht, als das erwartbar ist, ist er für mich der Reiz des Hinsehens.
Muss ja nicht gleich ein Verbrecher sein.
Nein, das muss überhaupt kein Verbrecher sein. Und jetzt beginnt sich ja auch die Spreu vom Weizen zu trennen.
Ja.
Ich schaue einfach nur hin, weil ich weiß, dass Menschen, die sich so verhalten, durchaus eine kriminalpolizeilich relevante Entwicklung nehmen können. Nicht mehr, nicht weniger. Ich unterstelle nichts, ich nehme nichts an, aber ich schaue einfach nur hin.
Das heißt, es ist so, das Klischee, was Sie sagen, dass Polizisten dazu neigen könnten, andere vorzuverurteilen, das widerlegen Sie gerade mit Ihrer Aussage. Weil wenn Sie schon sagen würden, schaut er den an, der hat die Hände im Säckel, der plant was, kann das ein fataler Irrtum sein? Vielleicht ist sie im Kalt.
Ja, diese Versicherungspolizei trage ich ständig in mir. Ich kann mich irren. Eine schwarze Haut zu haben, heißt nicht automatisch mit Suchtgift zu dealen. Wer sich dieses Irrglaubens hoffnungslos ausliefert, hat natürlich bei der Polizei auch nichts verloren. Aber als Signal, als Anreiz ist es eine erprobte Erkenntnis, die man auch nicht ganz über Bord werfen möchte. Das ist das, was dann sehr, sehr schnell zu Vorurteilen führt. Das war der Ausgangspunkt Ihrer Frage. Was mich am meisten stört, nämlich polizeiliches oder kriminalpolizeiliche Verhaltensweisen so zu interpretieren, dass sie menschenverachtend sind. Das stimmt in den meisten Fällen nicht.
Ja, naja. So geht's wahrscheinlich den Zivilistinnen und Zivilisten auch. Man ist ein bisschen vorsichtig und neigt zur Überreaktion. Und wenn man dann hoffentlich irgendwie das Sensorium hat und sagt, okay, das war jetzt ein Vorurteil von mir. So ein Blödsinn. Ist mir öfters schon passiert, dass ich mir gedacht habe, Georg, beruhig dich. Und bei Ihnen ist das vielleicht noch öfters der Fall.
Ja, es erhöht sich natürlich im Laufe der Diensterfahrung die Trefferquote. Gilt es schon auch zu vermerken, aber niemals kann ich es für gewiss nehmen, dass mein Ersteindruck auch der richtige ist. Diesen Step zurück, ja, der muss allzeit möglich bleiben.
Herr Janitsch, Joe Cocker verhaftet, 1984. Warum?
Ja, das war keine Leistung. Das war ein Zufall, dass ich an diesem Tag gerade Journaldienst hatte. Und in der Früh lag ein Haftbefehl von Joe Cocker auf dem Tisch, den ich zu vollziehen hatte. Joe Cocker hätte am Vortag in der Stadthalle singen sollen, hat es aber nicht getan. Damit gab es 15.000 geschädigte Personen, das heißt dann gewerbsmäßiger schwerer Betrug und darauf gab es den Haftbefehl. Und alles, was da angeschah, war eine Verkettung von Zufällen und auch die Tatsache, dass die Paparazzi schon vor der Türe gestanden haben, denn sonst hätte ja wohl niemand davon erfahren, dass ich das gewesen bin, der Joe Cocker verhaftet hat. Aber so kam ich auf die Titelseite einer Tageszeitung und so ist diese Geschichte bis heute in meinem Leben verblieben. Und ja, Letztendlich auch ein Auslöser dafür geworden, dass ich mich auf Kabarettbühnen gewagt habe.
Interessant. Wie verhaftet man Joe Cocker? Sagt man da, Mr. Joseph Cocker, come with me, you are arrested?
Ja, Sie können sich das vorstellen, das wäre so, als würden Sie einen Freund aus seinem Hotel abholen und mit ihm auf ein Bier gehen wollen. Ungefähr in diesem Anforderungsprofil hat sich die Festnahme von Joe Cocker zugetragen. Das heißt, alles, was Eigensicherungsmaßnahmen oder sonstige polizeitaktische Maßnahmen erfordert hätte, hat sich bei Joe Cocker völlig erübrigt. Es war ein Gespräch in meinem damals verfügbaren Englisch über...
Wie hat er reagiert?
Er hat ja nur eingeschränkt reagiert. Also das war nicht so, dass er jetzt sofort hellwach war. Er hat ja im Hotelzimmer geschlafen. Er hat ja nicht geöffnet. Das musste er aufgesperrt werden. Er war schlaftrunken und dann habe ich ihm versucht, langsam begreiflich zu machen, dass wir ab sofort einen gemeinsamen Weg in das Polizeikommissariat hätten.
Ich frage zivil, war er restalkoholisiert?
Das kann doch nur ein Gerichtsmediziner feststellen und nicht ein Kriminalist.
Auch über Tote redet man nicht.
Augenscheinlich kann ich schon sagen, dass er durchaus alkoholisiert sein hätte können, weil ja auch entsprechendes Leergut herumstand und kriminalistisch sich jedenfalls die Frage gestellt hat, wer denn dieses getrunken hätte.
Ein Freund?
Ein Freund, ein Besucher, ein Unbekannter, wer auch immer.
So. Stimmt es, dass dieser Unbekannte immer wieder auftaucht?
Es gibt atemberaubende Unbekannte, die in Sachverhalten Eingang finden, wo dir der Mund offen bleibt. Ja. Aber nicht nur bei Joe Cocker. Bei Joe Cocker nämlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Das hat sich dann aufgeklärt, ne?
Das Alkoholisiertsein war ja kein...
Nein, ich meine jetzt, dass sein gewerbsmäßiger Betrug.
Das hat sich aufgeklärt. Er wurde freigesprochen, auf Kaution dann freigelassen. Und letztendlich lag die Ursache seines Nichtauftritts ja gar nicht so stark bei ihm.
Ja, jetzt war sein Manager irgendwas, war
ja, diese
komische Geschichte.
Deswegen heißt ja meine Geschichte auch der Boxerstürstiefel Blues in Red. Ich habe ihn mit Hans Orsolitsch verglichen, der hochbegabter Boxer war und von seinem Management ja auch nur ein Leben lang ausgesaugt wurde. Ich glaube, ähnlich hat es in einer ähnlichen Situation, könnte sich Joe Cocker damals schon befunden haben.
Sie haben ja einen Beruf, Herr Janitsch, den man sehr oft sieht. Also wenn im Hintergrund der Fernseher läuft, kommt irgendwann ein Krimineser, wenn man sagt. Man kann ins Buchgeschäft gehen, man wird von Ihren Kollegen quasi erschlagen. Im echten Leben hat kaum jemand von uns einen gesehen bzw. Kontakt mit ihm gehabt. Was an Fernsehkrimis oder Buchkrimis lässt Sie am häufigsten den Kopf schütteln?
Gar nichts. In Wirklichkeit, jeder Krimi hat sein Format und seine Ausrichtung und seinen Zweck. Der mich aber am meisten angesprochen hat, war zweifelsfrei die Serie Kottan. Dort habe ich den Kriminaldienst, wie ich ihn kannte, natürlich auf seine überhöhte Art und Weise, auch auf seine lustige Art und Weise, kennengelernt, wie er tatsächlich ist. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, ich weiß das schon, bedarf auch einer Erklärung.
Die haben sich damals aufgeregt, die Leute.
Ja, ich weiß das, ich nicht.
Sind Polizeipräsidenten wirklich so wie Paula Ida Ludwig Cäsar Heinrich Pilch?
Sie erschlagen keine Fliegen und haben keine Probleme mit den Kaffeeautomaten, aber bestimmte persönliche Noten und Charakteristiken können zumindest von Kottan her abgeleitet werden. Das ist auch ganz leicht erklärbar, dass es so ist, wie es ist und nicht anders, weil Polizeidirektoren eben in einer Welt leben, wo bestimmte Dinge so eben auch notwendig werden.
Sie sind ja fast schon, also Sie sind ja zwischen Kottan und Pilch irgendwo von der Karriere her. Sie sind mehr als der Major Kottan, aber noch nicht Polizeipräsident.
Ja, aber von der Verwendungsebene her bin ich genau Major Kottan. Das heißt, man könnte das so flapsig formulieren, das sind die Kriminaloffiziere. Ja, die gibt es zwar in der Diktion nicht, aber das
trifft das. Also das ist auch Ihre Identifikationsfigur?
Ja, das ist für mich eine Identifikationsfigur, weil er mit ganz, ganz wenig Mitteln, mit sehr viel Missgeschick trotzdem zum Erfolg kommt und von sich aus durchaus auch auf so etwas wie Charisma zurückgreifen kann, ja. Was in dem Geschäft auch nicht ganz...
Aber er ist ja sehr oft grantig gewesen, der Kottan. Dann sind Sie das auch?
Naja, grantig und Österreich, hat der Ringel schon gesagt, das passt recht gut zusammen.
Ja. Reden Sie manchmal mit dem Fernseher, wie der Kottan das ja dann auch gemacht hat?
Nein, das tue ich nicht, dazu habe ich keine Zeit.
Beim Kottan gibt es sehr starke, gut gezeichnete Frauenfiguren, Schwiegermutter, Mutter, Affären und so weiter. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben zwei Kinder, Sie haben Familienleben und Das war sicher nicht immer einfach. Wie haben Sie es bewältigt?
Nicht ganz so wie bei Kottern, aber durchaus vergleichbar. Es ist wohl das Los oder die Lebensform vieler, vieler Kriminalisten, dass zu Hause ein sehr ungerechtes, fast feindseliges Publikum sitzt und in Wirklichkeit unser größter Kritiker ist. Das heißt, das Spannungsfeld zwischen dem Kriminalisten, der alles weiß, der alles erfragt und überhaupt alles erkennt schon im Ansatz, entsteht natürlich mit den eigenen Familienmitgliedern am schnellsten und am intensivsten.
Ich denke mir halt, Kinder in der Pubertät, die Geheimnisse, die damit einhergehen, die man vor den Eltern hat, und der Vater mit kriminalistischem Spürsinn. Können Sie uns da was erzählen oder fällt das unter Familienschweigepflicht?
Ja, das meiste fällt unter Schweigepflicht, aber so viel kann ich Ihnen schon erzählen, dass das sehr, sehr oft kontroversiell ist und natürlich auch in der Natur der Sache liegt, dass es so ist, wie es ist.
Ihr Sohn ist studierter Künstler, Tochter Sozialpädagogin. Immer doch, das gibt es nur im Krimi, wo der Kommissar ist und die Kinder etwas machen, wo man denkt, das ist das genaue Gegenteil. Scheinbar ist das wirklich. Hat jemals Ihr Sohn sich für Ihren Beruf interessiert?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das werden Sie schon herausgehört haben, dass er alles andere dafür wie ein faktisches Interesse zeigt. Er ist nahe dem Beruf. Er nimmt sehr, sehr oft und viel Stellung dazu. Aber dass er ihn selbst ausüben könnte, ist wahrscheinlich auch aus seiner Sicht.
Ja. Aber Sie kommen ja Ihrem Sohn dann durchaus auch nahe, weil Sie sind zuerst einmal ins musisch-pädagogische Gymnasium gegangen, haben Ihre Instrumente dort erlernt und gehen jetzt auf eine Bühne. Das heißt, die Kunst wird jetzt von Ihnen auch praktiziert. Was sagt er dazu?
Naja, Kunst nennt er das sicherlich nicht. Ich praktiziere etwas, wo er sich mehr fremdgeniert als Kunst.
Aber Sie präsentieren etwas, Sie öffnen Ihr Inneres.
Ja, ich wage auch sehr viel. Also ich spiele Gitarre, Ziehharmonika, singe dazu und auch andere spielerische Dinge, wo es sicherlich des Mutes bedarf, sich dorthin zu wagen. Ja.
Aber ob das ist Kunst ist, ja, ich, aber es ist eine künstlerische Ader, die da mehr oder weniger ausgelebt wird.
Ja, aber das haben ja die meisten Menschen, denke ich. Sie wagen es nur nicht. Ich habe es halt gewagt, das unterscheidet mich.
Ja, bei Ihnen kann man hinschauen. Also das muss man auch dazu sagen. Ja. Es ist ja nicht immer leicht, wenn jemand ein Hobby hat, das andere involviert und dazu verleitet oder dazu zwingt, sich irgendwo hinzusetzen und die Ergüsse anzuhören oder anzusehen. Norbert Janitsch ist bei uns zu Gast. Er ist Polizist, er ist Kabarettist. Wir haben schon ein bisschen was über den Polizeialltag erfahren und dass vieles so ist wie in den Krimis und manchmal dann auch wieder nicht. Ich freue mich schon auf nach 12. Übrigens, haben Sie noch CDs vom Joe Cocker? Hat er ein Autogramm gegeben?
Ja, es gibt noch zwei Bücher mit dem Originalautogramm, die ich bereithalte für benefite Zwecke.
Sehr gut. Stimmt es, was man in Kriminalfilmen immer wieder sieht, Herr Janicek, wo ich Sie hier sitzen habe, dass man in Verhören besser schweigt?
Das stimmt, wenn es Ihnen gelingt, diesem rationalen Diktat zu folgen. Bei der Polizei nichts zu sagen, kann einmal nicht ein riesiger Nachteil sein. Vielleicht nachher dann irgendwann einmal, kann schon sein. Aber trotzdem ist es für mich auch immer ziemlich verwunderlich, warum es Kriminalisten, guten Kriminalisten, doch immer wieder gelingt, Menschen zum Reden zu bringen und etwas zu Aussagen zu bringen, die die Zukunft des Betreffenden nachhaltig negativ verändern.
Sie haben ja das gelernt, Vernehmungstechnik. Das heißt, Sie suchen dann einmal irgendwie, wo Sie ansetzen können.
Genau.
Also, und wenn der nichts sagt, was machen Sie dann?
Dann versuche ich ihn wo abzuholen, wo er lieber spricht, als er das bisher getan hat. Das ist dann sehr, sehr instinktgeleitet oder von Vorwissen getragen. Umso mehr ich von einer Person weiß, desto mehr Anknüpfungspunkte kann ich finden. Und dann hat das Ganze Experimentalcharakter und natürlich auch eine persönliche Note. Eine sogenannte Chemie zwischen uns spielt hier eine wesentliche Rolle.
Das heißt, in Beziehung treten.
Ja, absolut. Das ist
empathisch sein.
Ja, Vernehmung ist ein höchster Anspruch, in Beziehung zu treten, Kommunikation und Empathie.
Gibt es das wirklich auch den guten Polizisten und den bösen Polizisten? Good Cop, Bad Cop. Einer schreit, der andere beruhigt.
Ja, das gibt's natürlich, weil es ja auch logisch ist, dass es das gibt, weil sich das bewährt hat und weil es auch psychologisch gut erklärbar ist, wenn mir jemand dauernd böse kommt, dass ich mich lieber dem zuwende, der mir gut kommt. Das ist ein Katalysator eines Prozesses, der sich sonst so nicht ergeben könnte.
Und natürlich können Sie auch drüber reden, weil selbst wenn ich das weiß, funktioniert es wahrscheinlich auch bei mir.
Ja, man kann über viel mehr reden, als man meint. Zu dieser Überzeugung bin ich in den letzten 42 Jahren gekommen. Ich kann mich erinnern, wir durften einige Zeit nicht über DNA reden, weil dann wissen die Täter, dass DNA-Spuren gesichert werden können und so der Polizei habhaft werden. Heute reden wir über DNA, als wäre es nichts, und trotzdem gibt es die Polizei und deren Ermittlungserfolge noch.
Na, weil ich glaube, es ist wirklich schwer, nichts zu hinterlassen, oder? Und DNA.
Es ist unmöglich, gar nichts zu hinterlassen. Es ist völlig wurscht, was Sie tun. Auch wenn Sie einbrechen gehen, dann ist schon ein Hinweis darauf, von dem, was Sie nicht mitgenommen haben auf Ihre Person. Ganz geschweige von dem, was Sie mitgenommen haben, und noch viele, viele andere Dinge dazu.
Also Verbrechen zahlt sich nicht aus?
Naja, das muss ich ja wohl jetzt bejahen. Aus Verbrechersicht sehe ich es nicht ganz so.
Herr Janitsch, sehr interessant finde ich, dass Sie analysiert haben, den Brief bzw. das Vorlesen des Briefes. Karl-Heinz Grasser, Sie sind zu schön, Ihre Frau ist zu schön, ich kenne den Wortlaut nicht mehr, aber es ist durch die Medien gegangen bezüglich der Beschuldigungen, die ihm entgegengebracht werden. Was haben Sie über diesen Brief herausgefunden?
Ja, herausgefunden. Ich bin einmal angesprungen, als ich diese Sendung live gesehen habe und Karl-Heinz Grasser dort diesen Brief gelesen hat. Das wollte ich einfach näher wissen, habe mir die Sendung mehrmals angesehen und habe dann eigentlich kriminalistisch, handwerklich den von ihm vorgelesenen Brief so zerpflückt, dass daraus Erkenntnisse, Indizien oder Vermutungen ableitbar geworden sind.
Vermutungen, sagen wir von Herrn Janitsch, dass er den Brief selber geschrieben hat.
Naja, selber geschrieben wäre vielleicht schon zu weit gegriffen, aber jedenfalls so, dass es sehr wahrscheinlich diese Frau, die er vorgibt, dass es sie gäbe, wahrscheinlich in dieser Form nicht gibt. Also ich glaube nicht, dass es eine Schreiberin gibt, die ohne zu lügen sagen würde, ja, das habe ich genauso geschrieben.
Sie hängen das auch auf daran, dass die Schreiberin Komplimente an die Frau von Karl-Heinz Grasser.
Ja, verteilt. Unter anderem. Nicht nur, dass sie Komplimente an die Frau, sie ist ja quasi Nebenbuhlerin, wenn sie Heinz verehrt, dann würde sie doch niemals ein Kompliment an die Frau ihres Idols machen.
Sie engen das ja quasi auch ein wie ein Profiler und sagen, okay, diese Frau ist fortpflanzungstechnisch noch in der Lage, sich fortzupflanzen, weil da die Komplimente anders werden.
Ja, welche Frau könnte das sein? Eine 30-Jährige verehrt ihn, eine 50-Jährige hat irgendwelche anderen Gründe und eine ältere Person empfindet vielleicht mütterliche Gefühle in seiner damals schwierigen Situation. Das war, keine dieser Frauen war dem Textbild zu entnehmen, vor allem auch deshalb, weil keine Ich-Botschaft sich darin befunden hat.
Ich finde sie schön.
Ja, ich finde sie schön, oder ich schreibe ihnen deshalb, weil es war letztendlich ein Plädoyer für Karl-Heinz Grasser, und jetzt stellt sich die Frage, warum würde eine normale Frau, die ihn vergöttert, verehrt, Gefallen an ihm findet, quasi plädoyerhaft für ihn argumentieren, noch dazu mit einem ziemlich mit einer komplexen Wissensausgangsbasis, Dinge über ihn zu wissen, die man nicht wissen muss.
Aber es ist so, Sie können es nicht beweisen, das sind Vermutungen von Ihnen.
Nein, das war ja eine psychohygienische Maßnahme für mich. Ich bin ja dort angesprungen beim Vorlesen des Textes. Ist in mir so erwachsen, das darf ja nicht wahr sein. Jetzt schaue ich mir aber genau an, was da wirklich drinnen steht und was es analytisch auch bedeutet. Jetzt semantisch, das Zerpflücken bis in die letzte grammatische Ecke, hat dann ein Ergebnis gebracht, das ja nichts anderes ist wie ein Spiel, das ich in meiner Freizeit betrieben habe. Aber vielleicht durchaus auch nicht unbedingt falsch sein muss. Kann schon sein.
Bei uns zu Gast Kabarettist, Kriminalist, leitender Kriminalbeamter am Landeskriminalamt Burgenland, Norbert Janitsch. In der Hitze der Vernehmung, diese Ermittlungsarbeiten mit dem Herrn Oberstleutnant waren äußerst zeitraubend. Ich hab das Essen vergessen. Bitte lesen Sie nach auf burgenland.orf.at, da finden Sie das Rezept, da finden Sie überhaupt alles, das ganze Gespräch zum Nachhören, überhaupt unsere Mahlzeit Burgenland-Gäste, alles. Letzten Geheimnisse des Universums. Burgenland, ORF.at. Sind Sie bereit für die letzten Fragen, Herr Janitsch?
Ja, bin ich.
Ich bin.
Weil ich denke, ich halte es mit Sokrates.
Ich träume oft von?
Kriminalisten träumen nicht.
Als Kind war ich?
Natürlich lieb und nett.
Ärgern kann man mich mit?
Mit Beharrlichkeit, wieder besseren Wissens.
Erotisch finde ich?
Na wen dann Frauen?
Ich bin ein ganz guter
Kriminalist und Menschenkenner.
Ich bin stolz auf mich, weil?
Weil ich unabhängig bin.
Ich freue mich auf?
Auf meine nächsten Auftritte in Breitenbrunn, Neustift bei Güssing, Großhöflein, Mönchhof und Großwarersdorf.
Sie kommen herum. Da wünsche ich Ihnen alles Gute dafür. Danke.
Dankeschön.